Fast die Hälfte der Wiener Tafelklassler kann dem Unterricht nicht folgen, weil die Kinder kein Deutsch verstehen. Absoluter Horror für Klassenlehrer und Lehrerinnen.
Aber welche Maßnahmen müssen denn jetzt gesetzt werden, um das Schulsystem zu entlasten und religiösen Konflikten vorzubeugen und auch die Integration verbessern?
Das sind die Themen heute in Beide Seiten live. Schönen Abend.
Ja, und wir fragen da auch gleich nach, und zwar bei Bettina Emmerling. Sie ist NEOS-Vizebürgermeisterin und Wiener Bildungsstadträtin. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind in unser Studio.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Emmerling. Es gab zunächst einmal Verwirrung, bevor wir zum Thema Schule kommen, wer überhaupt Spitzenkandidat der NEOS ist oder Spitzenkandidatin. Christoph Wiederkehr hat sein Antreten angekündigt, obwohl er gar nicht mehr nach Wien zurückkehren wollte, wie er gesagt hat, weil er ja Minister geworden ist. Und ein paar Stunden danach steigt er dann ganz aus. Warum dieses Chaos?
Zugegeben, die zeitlichen Komponenten waren etwas schwierig, auch mit unserem Vorwahlsystem. Christoph Wiederkehr ist Bildungsminister geworden, was eine sehr gute Nachricht ist für die Wiener Schulen und für die Wiener Kinder auch in Summe. Und gerade für mich als Wiener Bildungsstadträtin hoffe ich mir hier gute Synergieeffekte für unsere Tätigkeiten. Klar ist aber auch, dass er in dieser Aufgabe voll gefordert ist und wir hier in Wien als Team und, wenn Sie so wollen, auch als Spitzenduo antreten. Ich und meine Kollegin Selma Arapovic, die jetzt Clubchefin der NEOS in Wien ist.
Sie sind aber Spitzenkandidatin jetzt für die Wiener am 27. April, oder nicht?
Wenn Sie so wollen, nein. Ich bin jetzt Vizebürgermeister und Bildungsstadträtin, führe hier die Arbeit von Christoph Wiederkehr in dieser Rolle und in diesem Amt fort, bin genauso Kandidatin und auch Selma Rapovic ist Kandidatin, zusätzlich zu vielen anderen tollen Menschen, die in Wien für NEOS antreten.
Na gut.
Sie haben aber jetzt genau dasselbe Amt wie Christoph Wiederkehr. Sie sind eben Vizebürgermeisterin und auch Bildungsstadträtin, aber Sie haben es jetzt leichter als Wiederkehr, denn der hatte im Bund ja Polaschek quasi als Gegenüber und dementsprechend war das vielleicht ab und zu etwas schwieriger, auch Vorhaben der NEOS durchzusetzen. Sie haben jetzt eben Ihren Vorgänger und Parteifreund im Bund. Heißt das, es wird jetzt einen Schulturbo geben an Österreichs und auch an Wiens Schulen, der eben bisher wegen Polaschek vielleicht gedämpft wurde?
Wichtig ist, Christoph Wiederkehr wird den Blick auch nach Wien richten können, weil er die Herausforderungen in Wien kennt. Und deswegen erwarte ich mir von unserer Zusammenarbeit viele Synergieeffekte, die besonderes Augenmerk legt auf die Wiener Schulen und auf die Wiener Kindergärten.
Und was konkret wird sich ändern? Dadurch, dass jetzt eben nicht mehr Martin Polaschek Bildungsminister ist, sondern eben Christoph Wiederkehr und Sie Bildungsstadträtin.
Also diese Regierung hat sich darauf geeinigt, ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr zum Beispiel einzuführen. Eine ganz wichtige Maßnahme, um Kinder früher ins Bildungssystem zu bringen, aber auch früher mit dem Deutschland zu beginnen. Es soll einen Chancenindex für die Schulen geben, auch vor allem für Ballungsräume extrem wesentlich, weil wir haben Schulen mit besonderen Herausforderungen und bisher hat uns die Möglichkeit gefehlt, hier diese zusätzlich zu unterstützen mit einem Chancenindex und das soll jetzt passieren.
Noch ganz kurz zu den Kindergärten, weil Sie es gerade eben erwähnt haben. Zwei Jahre Kindergartenpflicht im Gegensatz zu einem Jahr, das es jetzt ist. Das ist Aufgabe des Bundes, das zu beschließen. Richtig. Könnte kommen, sagt Christoph Wiederkehr. Ja. Aber für das Land, also das Land Wien, das Bundesland ist ja zuständig für die Anwesenheitspflicht.
Richtig.
Das sind 20 Stunden derzeit vorgeschrieben im letzten Jahr Kindergarten. Warum hat man das nicht, Sie wollen es erhöhen auf 30, warum hat man es nicht schon längst gemacht?
Viele Maßnahmen, die man im Kindergarten gesetzt hat, um das Deutschlernen zu forcieren, sind gerade auf dem Weg. Wir bauen die Sprachförderkräfte aus. Wir gehen jetzt mit Lesepatinnen und Lesepaten in die Kinder, versuchen auch über externe Vereine noch das Deutschlernen mehr zu forcieren, haben auch die Sommerdeutschkurse ausgebaut, gerade um den Schuleintritt zu erleichtern. Und gerade die Maßnahme, diese Anwesenheitspflicht im letzten Kindergartenjahr zu erhöhen, ist noch offen, aber die möchte ich angehen.
Aber das hätte man ja schon machen können.
Das hätte man auch machen können. Wie gesagt, es ist Schritt für Schritt, passieren die Dinge. Maßnahmen brauchen Zeit, auch um die Umsetzung zu kommen. Es ist eine Gesetzesänderung, die hier vorzunehmen ist. Und das, wie gesagt, ist in naher Zukunft geplant.
Sie haben die Sommerdeutschkurse auch gerade angesprochen, die es dann im Angebot gibt. Allerdings gibt es keine Pflicht, diese Kurse zu besuchen. Wird das diesen Sommer anders werden? Also überlegt man sich da vielleicht schon, die verpflichtend zu machen für manche Kinder?
Die Bundesregierung hat sich darauf geeinigt, dass man hier auch verpflichtende Angebote setzt. Wir haben aus Wien heraus immer gesagt, wir haben zwar ein riesenhaftes Angebot an Sommerdeutschkursen geschaffen, über 3.500 Plätze, aber diese Verpflichtung bräuchten wir. Und wir haben in der Stadt oder als Land auch keine Möglichkeiten der Sanktionen. Die braucht es aber, wenn man etwas verpflichtend macht. Und deswegen auch wesentlich, dass hier die Bundesregierung die nötigen Maßnahmen setzt. Mhm. Wann genau das passieren wird, kann ich nicht voraussagen.
Und wer soll das bestimmen aber dann, die Lehrer und die Lehrerinnen, welches Kind dann in diese Sommerkurse gehen soll oder wie soll das funktionieren?
Ich glaube, wir haben im Kindergarten haben wir mit der Sprachstandsfeststellung ein gutes Instrument, um drauf zu schauen, wie gut Kinder schon Deutsch sprechen. Im späteren Zeitpunkt dann natürlich auch durch die Schuleinschreibung. Hier gibt es ganz klare Kriterien und dementsprechend wird man aus dem erkennen können, welches Kind in diese Kurse sollte.
Weil Sie gesagt haben, es gibt dann eine verpflichtende Deutschkurse, vielleicht sogar schon diesen Sommer. Das ist eben noch offen. Möglicherweise kommt es noch zum Regierungsbeschluss davor. Aber welche Konsequenzen wird es denn geben für Eltern, die das trotzdem noch dann ignorieren, auch wenn es eine Verpflichtung gibt?
Das ist etwas, das sich die Bundesregierung ausmachen muss.
Was schwebt denn zum Beispiel dem Minister vor? Christoph wird sich ja schon Gedanken gemacht haben.
Hier gilt es, einen Kompromiss aller drei Parteien zu finden. Die Möglichkeiten sind natürlich vielfältig. Das geht von finanziellen Sanktionen über auch Kürzung von irgendwelchen Leistungen. Aber wie gesagt, da möchte ich natürlich der Bundesregierung nicht vorgreifen.
Kommen wir ganz kurz auch noch einmal auf die Kindergärten zu sprechen. Mhm. Wäre es da nicht vielleicht auch eine Überlegung, einfach schon zu sagen, ab dem dritten Jahr ist der Kindergarten verpflichtend und dafür verlängern wir aber jetzt nicht die Anwesenheitspflicht im letzten Jahr zum Beispiel?
Ja. Prinzipiell natürlich eine Möglichkeit, auch darüber nachzudenken, nachdem wir das jetzt österreichweit einführen. Und ich weiß, dass bereits das zweite verpflichtende Kindergartenjahr eine große Herausforderung wird für viele Bundesländer und vor allem für viele Gemeinden. Glaube ich, dass wir da einen Schritt zu weit gehen mit einem dritten Jahr. Wir haben in Wien jetzt kein Problem, damit auch das zweite umzusetzen. Das dritte wäre, da wären wir schon noch ein Stück weit entfernt.
Für eine Personalfrage natürlich auch. Kommen wir zum Thema, das heute im Ministerrat und auf Bundesregierungsebene diskutiert worden ist und auch schon die letzten Tage, der Familiennachzug. Soll gebremst werden, ausgesetzt werden, weil das Bildungssystem überlastet ist. Die Belastungsgrenze ist erreicht, das haben Sie selber auch gesagt. Ja. Aber mit neuen Zahlen ist klar, dass dieser Familiennachzug schon vor diesem Beschluss quasi zum Erliegen gekommen ist. Von tausenden Kindern, die letztes Jahr blitzartig integriert werden müssen ins Schulsystem, sind es derzeit nur ein paar Dutzend neue für ganz Wien pro Monat. Wozu also jetzt noch einen Familiennachzug bremsen?
Ich glaube, es ist wichtig, hier die Klarheit jetzt auch zu haben für die betroffenen Menschen, aber auch für das System, für alle Menschen, die in diesem System arbeiten, für das Bildungssystem im Bereich der Gesundheit, auch am Arbeitsmarkt zu sehen. Hier gibt es eine klare Aussage dazu. Hier gibt es auch eine klare Regelung, wie das in Zukunft sein soll. Wir sind an Belastungsgrenzen. Wir sehen es auch im Wiener Bildungssystem natürlich. Und dementsprechend sehe ich hier diesen Schritt schon sehr positiv.
Aber wenn die Zahlen jetzt schon so derart zurückgegangen sind, dann bringt dieser Familienstopp ja jetzt nichts und hätte wahrscheinlich viel früher etwas gebracht. Dementsprechend stellt sich da vielleicht auch für einige die Frage, ist das jetzt eher Showpolitik bzw. ein Zeichen, das man setzen möchte für die Bevölkerung? Wir wollen unsere Integrationspolitik verschärfen, aber die konkrete Maßnahme bringt nicht wirklich was.
Über früher kann man natürlich immer diskutieren, was wäre wenn gewesen. Tatsache ist, dass man jetzt schon mit der Antragstellung quasi zurückgefahren ist, beziehungsweise mit dem Annehmen in der Antragstellung. Klar ist aber auch, dass wir vermutlich auch in naher Zukunft und wenn man auf Prognosen schaut, hier wieder einen Zuwachs erwarten. Es wird so nicht weitergehen und deswegen auch dieses klare Bekenntnis hier, diese Regelung zu treffen.
Zumindest einmal auszusetzen und dann wird man es nach Maßgabe natürlich dann anpassen können. Außer es hält rechtlich nicht, dann ist das sowieso ein anderes Kapitel für den Bund. Kommen wir zu den Wiener Schulen, für die Sie ja zuständig sind. Da gibt es natürlich religiöse Konflikte, die auch zunehmen. Aktuell noch ein weiteres Problem laut Lehrergewerkschaft, nämlich ist der Fastenmonat Ramadan ein größeres Problem geworden, sagt die Gewerkschaft, weil sich Kinder entgegen allen Empfehlungen auch aus der eigenen Religionsgemeinschaft trotzdem dem Gruppendruck offensichtlich beugen und mitfasten. Es ist die logische Folge, sie klappen zusammen und haben Konzentrationsschwächen. Was kann man da machen?
Ich finde das höchst besorgniserregend.
Hier ist geht das so?
Laut Berichten, und ich habe es selbst davon gehört, auch in Medien gelesen, gibt es Fälle, wo das so ist. Ich finde das höchst besorgniserregend. Da geht es nicht nur um die Gesundheit der Kinder, sondern schlussendlich auch ums Kindeswohl. Hier ist ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, was ich auch weiß von der islamischen Glaubensgemeinschaft, dass die hier auch einen Leitfaden herausgegeben hat, um wirklich darauf hinzuweisen, um Eltern auch mitzugeben, dass das Fasten der Kinder bis 14 Jahre eigentlich nicht vorgesehen ist. Und hier wirklich zu Beeinträchtigungen im Unterricht führen kann.
Aber welche Maßnahmen gegen solche religiösen Konflikte können da greifen, wenn sich eben zum Beispiel die Eltern im Gespräch auch verweigern? Weil das ist wahrscheinlich auch eine Komponente, die hier mitspielt.
Also es ist natürlich wichtig, die Eltern mit ins Boot zu holen, an sie zu appellieren, sie vielleicht auch mit der islamischen Glaubensgemeinschaft oder auch die Kinder- und Jugendanwaltschaften in ganz Österreich haben sich diesem Thema genommen, hier das Gespräch zu suchen. In weiterer Konsequenz, und das ist mir ganz wichtig, dass wir die Lehrerinnen und Lehrer in diesen Situationen nicht alleine lassen, gibt es die Möglichkeit, über die Wiener Kinder- und Jugendhilfe, auch über Schulkooperationsteams hier einzugreifen, um auch mit den Eltern ins Gespräch zu kommen.
Frau Stadträtin, noch ein Bundesgesetz wird möglicherweise auch von dieser Regierung beschlossen. Die Regierung versucht es jedenfalls noch einmal ein Kopftuchverbot einzuführen. Hat schon mal nicht geklappt rechtlich, jetzt versucht man es neu auf rechtliche Basis zu stellen für alle unter 14. Falls das hält, wäre das sinnvoll?
Ja, ich denke schon, dass das sinnvoll wäre. Wie gesagt, die Verfassungskonformität muss festgestellt werden. Das bedeutet dann auch, dass es dem Gleichheitsgrundsatz entspricht. Es gibt Mädchen, und das hört man auch immer wieder, das berichten Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht nicht ganz freiwillig ihr Kopftuch tragen. Und ich glaube, bis 14 sollte man hier an eine Befreiung denken. Darüber hinaus muss natürlich jedes Kind bzw. jedes Mädchen selbst entscheiden dürfen.
Aber sollte man da nicht vielleicht, um nicht nur eine Religion zu diskriminieren, alle Religionssymbole einfach aus dem Klassenzimmer, aus den Schulen verbannt werden? Also Kopftuchverbot plus quasi?
Ich glaube, man muss schon differenzieren, welche Symbole hier vielleicht getragen werden, aus Druck heraus oder aus einem gesellschaftlichen Zwang heraus. Oder ist es ein kleines Kettel mit einem Kreuz? Dann sehe ich hier die Thematik schon anders gelagert.
Frau Stadträtin, bei der kommenden Wahl am 27. April gibt es eine Rekordzahl. Mehr als ein Drittel der Menschen im Wahlalter in Wien darf hier nicht mitwählen. Das ist ein neuer Rekord. Das bedeutet, dass wenn 35%, über ein Drittel, nicht an der Demokratie teilhaben können, riskieren wir da nicht eine demotivierte Bevölkerung und eine parallel organisierte Bevölkerung?
Ja, das ist ein Riesenthema und ich finde es selbst wirklich problematisch. Wir müssen die Menschen mit einbinden, wenn wir Integration verlangen, natürlich zu Recht, aber die Mitwirkung in unserer Demokratie, das gemeinsame Werteverständnis, ist auch von Mitbestimmung geprägt und deswegen versuchen wir zumindest in der Stadt hier viele Formate abseits von Wahlen anzubieten, schon bei den Kindern und Jugendlichen anzufangen, über das Kinder- und Jugendparlament, viele Partizipationsangebote, die hier gesetzt werden, aber auch zum Beispiel in der Stadtplanung, wo man einfach die Menschen mitnimmt, die hier leben in diesem Grätzl, wo sich gerade was verändern soll und hier wirklich die Mitbestimmung anzubieten, einzufordern, aufzufordern, die Menschen mitzumachen und ihr Lebensumfeld mitzugestalten.
Abschließend ganz kurz, Ja-Nein-Frage. Wollen Sie nach der Wahl die Koalition mit der SPÖ fortführen?
Ja.
Als Bildungsstadträtin?
Bildung ist unser Herzensthema. Gerade mit der Kombination Christoph Wiederkehr und auch in Wien zuständig macht das absolut Sinn. Also auch ja.
Jetzt habe ich noch eine kurze Nachfrage. Letztes Wahlergebnis der NEOS waren 7,5%. Ja. In Umfragen sind es so zwischen 8 und 10. Was ist denn Ihr Wahlziel?
Auf jeden Fall ein Plus. Das wäre schön, um hier auch gestärkt herauszukommen aus dieser Wahl.
Muss nicht zweistellig sein oder muss?
Nein, es muss nicht zweistellig sein. Das Plus ist uns wichtig und ich bin zuversichtlich, das zu erreichen.
Vielen Dank, Frau Emmerling, für Ihren Besuch bei uns im Studio.
Sehr gerne.
Wie wird das Bildungssystem wirklich fertig mit dem Familiennachzug? Dazu diskutieren gleich bei uns im Studio Schuldirektor Christian Klar und Mittelschullehrerin Sali Atya.
Zuvor noch die Bilanz des Innenministers. Ein bisschen haben wir schon besprochen, der heute eben die Maßnahme Familiennachzugsstopp verkündet hat. Und Gerhard Karner sagt, die Lage ist schon jetzt, also noch vor dem Gesetz, deutlich entspannt in Österreich.
Im Februar 2024 hatten wir fast 1000 Menschen, die über den Familiennachzug nach Österreich gekommen sind. Heuer im Februar waren es 60. Unterschiedliche Maßnahmen, die wir gesetzt haben, verstärkte Kontrollen, Überprüfungen, DNA-Tests, Dokumentenprüfungen, die wir angeordnet haben auf unseren Behörden, auch entsprechend in den Außenämtern wurde das durchgeführt, sodass in diesem Bereich der Familiennachzug massiv reduziert werden konnte.
Sagt Innenminister Karner da also heute. Und über den Familiennachzug diskutieren wir jetzt auch bei uns im Studio, zumindest unter anderem dazu. Und zwar mit Christian Klar, vielen Dank fürs Kommen, Mittelschuldirektor im 21. Wiener Gemeindebezirk, allerdings auch Autor und ÖVP-Bildungssprecher in Floridsdorf.
Danke für die Einladung.
Schönen guten Abend.
Und auf der anderen Seite haben wir Sali Atya. Sie sind Lehrerin, sie sind Spitzenkandidatin bei der Wien-Wahl und auch ehemalige Kandidatin der Liste Gaza bei der Nationalratswahl. Vielen Dank fürs Kommen.
Dankeschön für die Einladung.
Schönen guten Abend. Zahlen haben wir schon gehört vom Innenminister. Ein paar andere gibt es auch schon länger. Die sind bekannt an Wiens Pflichtschulen. Nämlich ist fast die Hälfte der Tafelklassler außerordentlich eingestuft. Das heißt, 44,6% sind es, die zu wenig Deutsch können, um die Sprache im Unterricht überhaupt zu verstehen. Daher sagt die Regierung als Maßnahme, als eine Maßnahme, Familiennachzug aussetzen. Jetzt, Herr Klar, haben wir gerade den Innenminister gehört, die Nachzugzahlen gehen eh massiv zurück. Ist das also jetzt eine Showpolitik und wir brauchen diesen Stopp gar nicht mehr?
Ich glaube, dass wir einen Stopp brauchen. Ich denke mir, wenn wir dann, wenn die Zahlen niedrig sind, sagen, jetzt brauchen wir es gerade nicht und wenn sie hoch sind, dann sagen wir, jetzt können wir leider nicht, dann wird sich nie was ändern. Also man muss irgendwann eine Stopptaste drücken. Wir haben auch Verantwortung für die Wiener Kinder, für die österreichischen Kinder, auch aus allen anderen Ländern, die schon gut integriert sind, Deutsch können und auch auf einem gewissen Niveau in der Schule lernen wollen. Und das Niveau ist, wenn sehr viele Kinder, die nicht alphabetisiert sind, die nicht Deutsch sprechen können, dann ist es einfach nicht möglich, das Niveau zu halten. Und ich glaube, man hat ein Recht auf Bildung und das müssen wir als Staat, als Stadt, als Lehrer, als Schulleiter versuchen zu erhalten.
Frau Atya, wie ist Ihre Meinung dazu? Letztes Jahr wurden Tausende von Kindern aufgrund dieses Familiennachzugs nach Österreich geholt. Es gab eine enorme Belastung für viele Lehrer und Lehrerinnen. War das auch bei Ihnen so?
Absolut. Ich kann das nur bestätigen. Eine enorme Belastung gab es auf jeden Fall letztes Jahr. Aber diese Belastung war ja nicht nur letztes Jahr. Diese Belastung zieht sich über 10 Jahre hinweg. Und dann einfach nur zu sagen, es ist aufgrund der Familienzusammenführung, finde ich einfach nicht korrekt und fälschlich auch dem Volk gegenüber, dem Wählern gegenüber. Ich bin der Meinung und ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir anfangen, Menschenrechte so wie die Familienzusammenführung irgendwie zu umgehen oder sie auszuheben für eine gewisse Zeit lang, dass wir wirklich ein ernsthaftes Problem haben. Es ist, Familienzusammenführung ist ein Menschenrecht. Es ist verankert in, unter anderem in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wir können Menschenrechte nicht aushebeln, auch nicht für eine gewisse Zeit. Herr Klar, Sie haben vor einem Monat bereits ein Interview gegeben im Fernsehen und Sie haben auch gesagt deutlich, wir müssen zu unseren Werten stehen. Wir müssen zu diesen hart erkämpften Menschenrechten stehen. Ich gebe Ihnen absolut recht. Ich bin heute hier, weil ich das aussprechen möchte. Wir müssen zu unseren Menschenrechten stehen. Familienzusammenführung ist ein Menschenrecht und wir dürfen das auf keinen Fall aufheben.
Ich denke nicht, dass die Wahl des Ortes, wo die Familie zusammengeführt, ein Menschenrecht ist. Stimmt, es ist ein Menschenrecht, mit seiner Familie leben zu dürfen, aber es ist nicht das Menschenrecht, das in Österreich machen zu lassen. Und Österreich ist nicht verantwortlich, dass diese Familien getrennt sind, weil dafür ist verantwortlich entweder der Vater, der sein minderjähriges Kind alleine tausende Kilometer weit geschickt hat, der ist verantwortlich, oder es ist der Vater verantwortlich, der seine Kinder zurückgelassen hat und seine Frau zurückgelassen hat. Wir als Österreich sind nicht verantwortlich und wir haben Verantwortung, und auch das ist noch einmal ein Menschenrecht. Wir sind verantwortlich für gute Bildung und für ein gutes Leben für unsere Kinder, und es wird sich nicht für alle Kinder dieser Welt ausgehen.
Die Flucht ist ein Menschenrecht. Das Recht auf Flucht, das Recht auf eine Umgebung, die kriegsfrei ist, die konfliktfrei ist, ist für alle Menschen zu gewährleisten. Und wenn wir hier anfangen, wirklich da zu kürzen, sehe ich das einfach nur problematisch.
Also da sind viele Länder dazwischen, in denen kein Krieg ist. Also das Recht auf Flucht in ein bestimmtes Land gibt es nicht. Das ist eigentlich schon alles schwierig. Aber sprechen wir nicht über die Flucht. Es geht heute um die Familienzusammenführung. Genau. Und bei der Familienzusammenführung muss man tatsächlich sagen, dass es sehr problematisch war. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte von mir erzählt, wo sich herausgestellt hat, dass der das Kind geholt hat, mit dem Kind gar nicht verwandt war. Und dann habe ich das in einer Direktorenrunde erzählt und dann hat jeder gesagt, solche Geschichten habe ich auch. Also da wurde auch sehr viel Missbrauch gemacht und Missbrauch ist immer schlecht.
Missbrauch ist immer schlecht,
da gebe ich Ihnen absolut recht. Und ich glaube, da müssen wir sehr aufpassen. Und es ist nun mal so, dass je mehr Kinder, die aus einer bestimmten Kultur, es ist meistens die arabische, auch Afghanistan, die islamische Kultur, wenn die kommen, dass dann Integration nicht mehr funktioniert, weil sie in ihrer Community bleiben und weil sie auch mittlerweile in Schulen wie ihrer und in Schulen wie meiner den Ton angeben. Das heißt, es ist nicht so, dass es hier Wiener Schulen gibt, wo die Wiener Kinder andere Kinder integrieren können, was sie gerne wollen, sondern die Wiener Kinder sind eine Minderheit. Sogar die integrierten Kinder sind eine Minderheit. Es gibt eine große Anzahl an, ich weiß gar nicht die Zahl, wie viele Kinder nicht in Österreich, nicht in Wien geboren sind. Ich glaube, ein Drittel der österreichischen Bevölkerung ist nicht in Wien, Wiener Bevölkerung ist nicht in Wien geboren, und irgendwann ist ein Ende der Belastbarkeitsgrenze gegeben.
Weil die Menschenrechtsfrage entscheidend ist in dieser ganzen Fluchtproblematik, aber das, was er klar gemeint hat, ist, dass das ein räumliches Problem ist, dass das vor allem in Großstädten ist, vor allem auch in Wien, ob das vielleicht besser verteilt werden könnte und in der Zwischenzeit aber das Bildungssystem sehr wohl hier überlastet wird und deswegen die Maßnahme kommen müsste.
Ich bin absolut davon überzeugt, dass das Bildungssystem überlastet ist. Aber das allein aufgrund der Familienzusammenführung irgendwie begründen zu wollen, das finde ich problematisch. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache. Natürlich ist es ein strukturelles Problem. Wir haben, leider ist die Situation so, dass die viele Flüchtlinge nach Wien kommen und in Wien bleiben wollen. Aber wenn wir strukturelle Lösungen angehen möchten, dann müsste es zum Beispiel eine Regelung geben, dass auf andere Bundesländer zurückgegriffen wird. Oder dass der Lehrberuf allgemein reformiert wird, dass die Bildung reformiert wird. Wir müssen jetzt klar denken und sagen, wir haben seit Jahren wirklich eine Reform nötig im Bildungssystem. Mhm. Und dann alleine auf die Familienzusammenführung dieses Problem aufzuhängen, finde ich absolut falsch.
Darf ich eins dazu sagen? Man muss schon dazu sagen, es geht bei diesem Gesetz über die Familienzusammenführung ja darum, dass man seine Kinder nach oder seine Familie nachholen darf, auch wenn man nicht für sie sorgen kann. Also wie überall ist es so, seine Familie, wenn man hierher zieht, hier lebt, hier arbeitet, Einkommen hat, Steuer zahlt und nachweisen kann, dass man für zusätzlich zwei Personen zahlen kann, kann man nach wie vor, also den Unterhalt erbringen, kann man nach wie vor seine Familie holen. Es geht das alles auf Kosten des Steuersystems, es geht das alles auf Kosten von Sozialhilfe, und wir wissen, dass die Sozialhilfe in Wien besonders hoch ist, und das ist der Grund, warum die alle nach Wien kommen. Also zu sagen, du musst in ein anderes Bundesland gehen, dort bekommst du halb so viel Geld oder sogar nur eine Karte, wird nicht funktionieren, sondern die Menschen werden nach Wien kommen, weil es hier einfach mehr Geld zu holen gibt. Und die Menschen wissen, das weiß man, in Afghanistan, in Syrien, welche sind die Top-Ziele in Europa, wo man die besten Sozialleistungen bekommt.
Es tut mir leid, es gibt zwei verschiedene Varianten, die aktuelle Lage beschreiben. Erstens gibt es Flüchtlinge, die haben eben das Recht, innerhalb von drei Monaten bereits, eben diesen Antrag auf Familienzusammenführung zu stellen. Flüchtlinge. Die meisten Menschen, über die der Herr Klar gerade spricht, das sind die syrischen Flüchtlinge bzw. die aus Afghanistan, das sind Menschen mit subsidiären Schutz. Mit einer subsidiären Schutzberechtigung. Und diese Menschen dürfen erst nach 3 Jahren diesen Antrag stellen, nach 3 Jahren. Und das Verfahren kann dauern von 6 bis 2 Jahre, kann laufen von sechs Monate bis 2 Jahre dauern. Das heißt, und die müssen aber diese Rahmenbedingungen geschaffen haben. Das heißt, die müssen ein geregeltes Einkommen haben, die müssen eine Wohnung haben.
Das ist leider falsch. Der Familiennachzug funktioniert, nämlich dieser besondere für Asylsuchende, funktioniert, ohne dass man Einkommen nachweisen muss. Sonst hätten wir nicht, Sie und ich, in der Schule jede Menge arabisch sprechende Kinder über den Familiennachzug, die in Flüchtlingsunterkünften in allen möglichen Orten wohnen und von der Sozialhilfe leben.
Es gibt eben diese zwei Varianten, und ich bin absolut davon überzeugt, dass die Gruppe, über die Sie gerade sprechen, diesem subsidiären Schutz, erst dann dem Familiennachzug gewährleistet wird, wenn sie diese Rahmenbedingungen erfüllt haben.
Es ist schön, dass Sie überzeugt sind, es ist trotzdem falsch,
leider. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich sagen möchte, diese Menschen haben sich bemüht, die haben einen Antrag gestellt, die wollen ein geregeltes Familienleben haben, die wollen eine geregelte Umgebung haben und hier in Österreich eine Familie bzw. ein Leben aufbauen. Wenn wir sagen, jetzt dürft ihr erst recht nicht eure Familie nachholen, dann ist das genau das, was wir nicht erreichen wollen, nämlich keine Integration dieser Menschen.
Ich würde ganz gerne auch noch über ein anderes Thema diskutieren, denn der Islam ist an Wiener Pflichtschulen die stärkste Glaubensrichtung vor Kindern ohne Religionsbekenntnis. Religiöse Konflikte im Klassenzimmer, die nehmen zu, das hat Christoph Wiederkehr letztes Jahr präsentiert. Und eine weitere umstrittene Maßnahme der neuen Regierung, die jetzt kommen soll, um hier entgegenzuwirken, ist das Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahre. Sehen Sie dieses Vorhaben skeptisch und wenn ja, warum?
Natürlich sehe ich das als Muslima skeptisch dem gegenüber. Stehe ich diesem Vorhaben eigentlich skeptisch gegenüber. Warum? Weil ich einerseits denke, Mädchen müssen ermutigt werden, selbst Entscheidungen zu treffen. Mir ist es wichtig, dass Mädchen einfach selbstbestimmt ihr Leben in die Hand nehmen. Und niemand, absolut niemand von oben herab kommt, absolut niemand, sei es Vater, Verwandte, der Staat, dann sagen kommt, du darfst das nicht machen, egal was es ist. Ich meine, es ist wirklich traurig, dass wir im Jahr 2025 immer noch darüber diskutieren müssen, was ein Mädchen oder eine Frau anhaben darf und was nicht. Ich bin froh, dass ich in einem Land lebe wie Österreich. Ich bin stolz darauf, Herr Klar, dass ich sagen kann, ich habe mich dafür entschieden, ich bin selbstbestimmt und stehe vor meiner Klasse, so wie ich bin. Aber und das sollte den Mädchen gewährleistet werden.
In Ländern wie dem Iran sterben Frauen dafür, dass sie das Kopftuch ablegen dürfen. Und es tragen nicht alle Mädchen ihr Kopftuch freiwillig. Ich hatte auch schon Schülerinnen, die zu Hause erzählt haben, dass ich das Kopftuch verbiete, damit sie einen Safe Space in der Schule haben, wo sie das Kopftuch nicht tragen müssen. Und man muss sich das ein bisschen anschauen. Es geht ja nicht nur, es geht ganz stark und ganz wichtig um muslimische Mädchen, aber es geht nicht nur um muslimische Mädchen. Man muss sich mit der islamischen Lehre beschäftigen. Die islamische Lehre sagt...
Muss ich sagen, Sie sind kein Experte, der islamische Lehre...
Die islamische Lehre sagt, sagt euren Frauen und Töchtern, sie mögen einen Schleier überwerfen, damit man sie eher, als Muslima, erkennt und sie deshalb mit Respekt behandelt. Weil man nämlich nicht muslimische Mädchen nicht mit Respekt behandeln soll. Und ich glaube, dieser Symbol, dieser Code, dieser Islam-Code sollte weg sein, damit Mädchen ohne Kopftuch auch einen Safe Space haben.
Lass mir bitte Fatia noch.
Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir diesen Safe Place in der Schule schaffen müssen. Bin ich absolut davon überzeugt. Aber durch Zwang wird das nicht funktionieren. Erstens sind Sie kein Islam-Experte.
Auch nicht durch den Zwang zum Kopftuch. Woher wissen Sie das, womit ich mich beschäftige?
Sie sind kein Islam-Experte, der das studiert hat, der diese Koranverse interpretieren kann.
War das falsch? War das Zitat falsch? Darf ich Sie fragen, ob das Zitat falsch war?
Hören Sie mir zu. Ich hab Sie auch ausreden
lassen. Ja, ich würde gerne wissen, ob es falsch ist.
Also, Koranverse brauchen eine gewisse Bearbeitung. Man darf sie nicht aus dem Kontext herausreißen und einfach so interpretieren oder übersetzen, wie sie dastehen. Und das ist mir wichtig. Ich bin keine Islam-Expertin, obwohl ich Muslima bin. Und ich sage es nochmal deutlich. Es ist gefährlich, wenn wir mit Koranversen einfach so umgehen, als wären sie aus dem Nichts gekommen, ohne Kontext. Deswegen würde ich gerne an Sie raten, wenden Sie sich an die islamische Glaubensgemeinschaft.
Habe ich gemacht. An Experten habe ich mich gewendet.
Ihre Experten sind wahrscheinlich etwas anders.
Das
müssen
finde
wir
ich
vielleicht
unhöflich,
auch kritisch,
wenn Sie das sagen.
Müssten wir auch kritisch hinterfragen. Ich bin dafür, dass wir auf jeden Fall mit den Mädchen reden sollen. Machen Sie das freiwillig, machen Sie das nicht freiwillig. Was können wir Ihnen bieten, damit Sie wirklich diesen Safe Place haben?
Genau, da würde ich gerne einhaken. Bitte korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt. Nach meinen Recherchen beginnen muslimische Mädchen ein Kopftuch zu tragen, im Normalfall, nachdem sie das erste Mal ihre Periode bekommen haben. Dann gelten sie nämlich als religionsmündig. Im Durchschnitt setzt diese Periode im Alter zwischen 12 und 13 Jahren ein, also nach der Volksschule. Dennoch tragen eben viele schon in der Volksschule ein Kopftuch. Sind Mädchen mit 7, 8 Jahren wirklich schon so selbstbestimmt, das zu tragen? Weil dieses Kopftuchverbot zielt ja eben auf nur alle unter 14-Jährigen ab.
Genau.
Und darüber würde es ja gehen.
In ganz Österreich gab es 8 Fälle. Das Gesetz gab es ja schon mal unter Schwarzblau.
Inzwischen gibt es 8 Fälle in vielen Volksschulen.
Es waren 8 Fälle in ganz...
Von Mädchen, die bereits in der Volksschule
In ganz Österreich.
Dass wir uns auf die Zahlenbasis einigen, weil das ist ja 8 pro Klasse und 8 pro Österreich.
Nein,
ist ein bisschen
Fälle,
pro Schule,
acht
habe ich
Fälle?
Gesagt. Pro Schule?
Nein.
Nicht?
8 Fälle. Gut. Also meine Kinder sind in einer Volksschule und es ist ein Mädchen in der gesamten Volksschule.
Ja, okay. Also und es gibt Volksschulen, wo es mehr sind. Fälle. Es gibt viele Volksschulen, wo es mehr ist und die Tendenz ist stark steigend.
Können wir das so nicht überprüfen?
Wir müssen Klartext reden. Mädchen ahmen sehr oft einfach die Mütter nach. Wenn ich ihnen sage, du darfst das nicht machen, weil du dann eine Strafe bekommst, wie kommt das bei diesen Mädchen an? Weil deine Eltern dann eine Strafe bekommen, wie kommt das dann bei diesen Mädchen an?
Aber man kann ja sagen, du darfst das ab 14, so wie ich was anderes machen darf.
Man kann auf jeden Fall Gespräche führen, mit den Eltern gemeinsam, mit dem Schulkooperationsteam, mit dem Mädchen, aber dazu braucht es Ressourcen, dazu braucht es Zeit, dazu braucht es Kraft von den Lehrpersonen. Und dazu komme ich wieder zu dem Punkt, wir brauchen eine Reform an unseren Schulen.
Also, kein Verbot, sondern eben Gespräche. Ein Thema haben wir noch und haben wirklich ganz wenig Zeit, weil so viel diskutiert worden ist, aber sehr wichtig. Neu aufgekommen im Ramadan, jetzt der Fastenmonat, fasten immer mehr Kinder, obwohl die islamische Glaubensgemeinschaft selbst sagt, bitte nicht. Trotzdem machen das offensichtlich viele. Ist das ein Problem an jeweils ihren Schulstandorten? Und zweitens, was kann man dagegen tun?
Ja, klar. Also es ist tatsächlich so, dass immer mehr Kinder fasten, dass sie immer früher fasten, dass immer mehr, zumindest die Muslime, die nicht fasten, aufgefordert werden, gemobbt werden, wenn sie nicht mitmachen. Und das halte ich für problematisch.
Was kann man machen?
Ich bin der Meinung, dass man da auch klare Regeln finden muss, dass es klare Regeln geben muss, dass das Fasten eben nicht vorgesehen ist unter 14 und dass es eindeutig ist, dass insgesamt diese Religion, ich muss sagen, die anderen haben ja keinen Einfluss, diese Religion nicht in den Schulen so viel Raum greifen darf, dass das den Unterricht behindert, die Schule behindert, man nicht mehr auf Ausflüge gehen kann, nicht mehr ins Schwimmbad und so weiter.
Sie sagen, es ist ein Problem in der Schule. Wie ist es an Ihrer Schule und aus der Erfahrung? Gibt es ein Problem und sehen Sie da auch eine Verbesserungsmöglichkeit?
Wir hatten zu Anfangs natürlich Probleme, aber wir haben das schnell gelöst. Wir haben gesagt, es ist der Schulalltag, der normal gelebt werden soll. Ramadan heißt nicht nur fasten, das ist ja nicht der Sinn und Zweck, dass wir einfach nur nicht essen und nicht trinken. Und deswegen haben wir klar und deutlich mit unseren SchülerInnen gesprochen, was alles dazugehört. Welche Rahmenbedingungen wir als Schule machen können und was dass es nicht sein kann, dass die schulische Leistung darunter leidet. Und durch das Gespräch, muss ich ehrlich sagen, hatten wir heuer gar kein Problem, was das Fasten angeht. Wenn sich Kinder schlecht fühlen, dürfen sie natürlich trinken und essen. Und wirklich, wenn es Mobbingfälle gibt, und die gibt es ja zu vielen unterschiedlichen Themen, das hat ja nichts mit Ramadan zu tun, muss man da sofort eingreifen. Und deswegen finde ich, wirklich daran festzuhalten, dass das einfach nur, weil das Muslime sind und weil es der Islam ist, eine Problematik ist, finde ich wirklich nicht korrekt. Man muss die Gespräche führen, man muss mit den Kindern sprechen, man muss Zeit in diese Kinder investieren.
Aufforderung zum Dialog allseits jedenfalls. Vielen Dank für das Gespräch und für den lebhaften Austausch.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Und gleich bei uns zu Gast jetzt im Studio Christina Tra von der Kleinen Zeitung und Klaus Reiter, ÖVP-Blog zur Sache.
Wir sind gleich da nach einer kurzen Pause. Wir sind zurück, meine Damen und Herren, bei Beide Seiten live. Heute mit unseren Gästen Christina Tra, Redakteurin der Kleinen Zeitung. Herzlich willkommen und guten Abend.
Dankeschön.
Und Klaus Reiter ist bei uns Chefredakteur des ÖVP-Blogs zur Sache.
Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Starten wir gleich rein. Die Koalition, die hat ja derzeit für alle drei Parteien etwas dabei. Letzte Woche Mietenbremse, Bankenabgabe für die SPÖ, heute dann im Ministerrat Unternehmerhilfen für die NEOS und Hauptthema auch bei uns heute Familiennachzug für die ÖVP. Wie bewerten Sie denn jetzt dieses Regierungsvorhaben, den Nachzug auszusetzen? Zunächst gerne Sie.
Es ist schon mal spannend, die Zeitleiste, die uns die Regierung da vorgelegt hat, weil am Anfang hat es ja geheißen, Familiennachzugsstopp sofort. Das ist ja in jeder zweiten Pressekonferenz betont worden. Es hat sich natürlich herausgestellt, dass es nicht so schnell geht. Es gibt einige rechtliche Hürden. Man muss das Gesetz entsprechend ändern. Das war am Anfang nicht ganz klar. Dann kommt auch noch dazu, es ist nicht nur nationales Recht, das wir hier angreifen, sondern es gibt auch diese EU-Notfallklausel, die das überhaupt erst ermöglichen würde. Also relativ hohe rechtliche Hürden. Das Innenministerium hat jetzt die eigenen Legisten bemüht, zu schauen, wie schwierig das ist. Da hat es einige gegeben, die schon im Vorfeld gesagt haben, das wird wirklich schwierig. wie es die Regierung jetzt verkündet hat, wird es wahrscheinlich Sommer werden. Das ist natürlich nicht der sofortige Stopp, der versprochen worden ist, aber das war eigentlich jedem klar, der sich mit Asylrecht ein bisschen beschäftigt, dass das nicht von heute auf morgen gehen wird.
Einfach ist es nicht, das war eben klar, aber trotzdem bleibt die ÖVP eisenhart auf Kurs und möchte diesen Familiennachzug unbedingt bremsen, obwohl der Innenminister heute selber gesagt hat, Gerhard Kahner, das Problem ist eigentlich jetzt überhaupt keins. Es sind jetzt gerade ein paar Dutzend im Gegensatz zu tausenden Kindern vom letzten Jahr, die integriert werden müssen aufgrund des Nachzugs.
Aber die Folgen des starken Nachzugs sind eingetreten.
Aber das hätte man dann schon früher stoppen müssen. Also jetzt das
naja,
zu stoppen.
Das ist jetzt eine gute Frage, ob man den Wasserhahn abdreht, wenn man sieht, das Glas ist bald voll. Ja, und dann ist die Frage, wann dreht man ab? Okay, so. Also es hat sich gezeigt, dass die Systeme definitiv in eine Überlastung schlittern. Ganz konkret das Sozialsystem, 1 Milliarde Euro Mindestsicherung in Wien, Aufwand. Das Schulsystem, Pflichtschullehrerinnen und Lehrer geben in Wien WO, Walkout, es ist ihnen zu viel. Das Bildungs- und das Gesundheitssystem sind an ihre Grenzen gekommen. Und um nur ganz ein kleines Beispiel zu machen, was heißt an Grenzen gekommen? Es war Wiens Gesundheitsstadtrat Hacker, der gemeint hat, also wenn es so einen Andrang gibt an Krankenhäuser hier in Wien, dann müssen wir eine neue Form von Zweiklassenmedizin machen, sprich die Nicht-Wiener müssen sich hinten anstellen. Ja, na genau so weit waren wir.
Also das Niederösterreich, Gastpatienten
zum Beispiel, ja. Vor allem. Und da reden wir doch gar nicht von allen anderen.
Wie sehen Sie das? Ist das eher vielleicht mehr Showpolitik, die da betrieben wird, oder bringt die Maßnahme tatsächlich etwas?
Das wird sich zeigen, wie sie umgesetzt wird. Natürlich, was stimmt, die Zahlen sind vorerst sehr niedrig. Das ist aber sehr leicht zu erklären, weil natürlich der Großteil des Familiennachzugs Syrerinnen und Syrer betroffen hat. Die sind jetzt ausgesetzt. Seit dem Sturz von Assad werden Asylanträge von Syrerinnen und Syrern nicht mehr bearbeitet. Dann ist es natürlich klar, dass es auch keinen Familiennachzug mehr gibt. Also das wird jetzt sehr darauf ankommen, auf zwei Dinge. Einerseits, wie gut kann Österreich nachweisen, dass dieser Notstand, den man ja nachweisen müsste, besteht, wie sehr das System überlastet ist. Natürlich, in Wien gibt es extreme Zahlen. Im Sommer haben wir das ja gehabt mit Klassen im Frühjahr, die überfüllt sind. Das wird sich zeigen, wie gut kann man das argumentieren. Da fehlt auch viel Zahlenmaterial. Auch vom Innenministerium versuchen wir ja schon seit Jahren eigentlich genaue Zahlen zu bekommen, wie viel ausreisepflichtige Personen nicht ausreisen. Das wird man brauchen. Und andererseits wird sehr darauf ankommen, ob die EU-Kommission uns zubilligt, dass es ein Notstand ist. Man muss dazu sagen, Finnland hat das auch schon probiert mit instrumentalisierten Personen, die über die Grenze von Russland eingebracht worden sind. Da ist die EU dem auch noch nicht gefolgt. Da gibt es aber meines Wissens noch keine finale Entscheidung. Also es wird sehr darauf ankommen, auch Bundeskanzler Stocker rechnet mit einem Verfahren. Also ich halte das für sehr realistisch.
Wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern und dann auch ein Verfahren geben. Eine weitere Maßnahme plant die Regierung zur Migration und zum Asyl, zur Integration, ein Kopftuchverbot versucht man wieder, nachdem das erste Mal gescheitert ist. Zu all dem ist der SPÖ-Chef Andreas Babler mit an Bord und winkt das einfach so durch. Hat die ÖVP auch diesmal so mit den Grünen bei der SPÖ da freie Hand, was die Migrationsfragen betrifft, Ihrer Meinung nach?
Wesentlich ist die Frage, gibt es eine objektive Problemlage? Und ich glaube, das kann man an den Schulen bejahen. Und gibt es das Erfordernis einer Antwort durch die Politik, sei es auf Landes-, auf Bundesebene, durch das Ressort. Und man kann natürlich sagen, ja, es gibt ein Integrationsproblem in mehrfacher Hinsicht an den Schulen, sowohl was die Alphabetisierung anbetrifft, als auch was die Deutschkenntnisse anbetrifft, als auch was das Hineintragen, ja, von Konflikten mit Ursachen aller Art, letztlich sozialen Konflikten anbetrifft. Und um das ein bisschen sozusagen neutraler zu machen, Konfliktpotenzial herauszunehmen, ist das natürlich angedacht. Und also selbstverständlich, ich würde sogar sagen, ich darf nicht den Herrn Vizekanzler Babler interpretieren, aber das ist eine objektive Problemlage, deren Lösung man sich im Grunde genommen nicht verschließen kann. Es geht um minderjährige Mädchen und da haben wir jetzt noch nicht einmal die Frage Ramadan angesprochen, ja. Bei aller Wertschätzung bitte sehr für Religiöses, das möchte ich nicht angreifen. Ja? Aber die Folgen muss man sehen.
Wie sehen Sie das, Andreas Babler, danach geben müssen?
Also
oder sieht er das genauso vielleicht?
ich glaube, man, es ist ein bisschen untergegangen in diesem ganzen Koalitionschaos, dass die SPÖ einen ziemlichen Wandel durchlebt hat, was die eigene Migrationsstrategie betrifft. Früher hat man natürlich diese zwei Seiten gehabt, Realos versus eher linker Flügel in der Partei. Das hat sich in diesen Verhandlungen extrem schnell, sogar beim ersten Mal, schon gezeigt, dass man da sehr flexibel ist. Schon beim ersten Durchgang hat man sich beim Migrationskapitel relativ schnell geeinigt, was für viele durchaus überraschend war.
Also die gescheitert ist, die erste
die Runde,
die
mehr gescheitert ist.
Da war man schon sehr weit bei der Integration.
Sehr gut, genau, da hat man sich schon auf viel geeinigt, wo man sich eigentlich davor gedacht hätte, spannend. Also es hat da still und heimlich schon ein bisschen einen Wandel gegeben. Ich würde jetzt nicht sagen auf einen rechten Kurs, aber es hat doch unter Babler, obwohl er natürlich sehr links ausgerichtet ist, in der Migrationsfrage doch einen Wandel hin zu einem pragmatischeren Zugang gegeben, wobei man natürlich auch beim Kopftuchverbot für minderjährige Mädchen sagen muss, wieder auch hier unionsrechtliche Hürden, die man nicht unterschätzen darf.
Darf ich Ihnen zustimmen?
Bitte gerne.
Mit einer kleinen Einschränkung. Still und heimlich würde ich sagen, ich glaube, da gibt es einen gewissen Herrn Doskozil, der war ziemlich zu vernehmen. Ja, also es gab hier natürlich auch
die Bundespartei.
Schon, ja, davor geschenkt. Ja, aber es gab hier natürlich schon ein intensives, diskursives Verfahren, das auch von Konflikten, Spannungen überschattet war, offenbar zu einer Läuterung geführt hat. Aber Landeshauptmann Doskozil hat ja stark geschoben. Landeshauptmann Kaiser, SPÖ-Vorsitzender bis vor wenigen Tagen Kärntens, hat hier stark moderierend eingewirkt, eigenes Papier vorgelegt. Also da war einiges in Bewegung, gelinde gesagt.
Also Sie beide meinen, dass sich jedenfalls jetzt beide Parteien schon ein bisschen dieser Realität, in der wir stecken, angenähert haben und es nicht mehr so weit auseinander ist, was die Migrationsfragen betrifft zwischen Schwarz und Rot. Ein anderes Thema, da ist die politische Landschaft noch nicht in der Realität angekommen. Das ist die Neutralität angesichts der jetzigen Weltlage. Ex-Schutzmacht USA lässt Europa komplett fallen. Kommt das jemals in Österreichs Politik an, dass man hier einfach jetzt nicht mehr neutral sein kann, sondern nur mehr in Europa integriert sein kann?
Es ist natürlich politisch hochriskant, das umzuschwenken, weil es gibt jede Meinungsumfrage in den letzten Jahren hat immer wieder gezeigt, die Österreicher lieben ihre Neutralität und halten daran fest, ob das jetzt noch realistisch ist oder nicht. Das ist ein natürlich auch mit unserer Geschichte tief in uns verwurzeltes Gefühl, dass uns das immer geholfen hat. Ich glaube, dass man sich in der Politik jetzt einfach die Umfragen ansieht und weiß, damit gewinnt man nichts. Und es ist halt schwierig. Ich glaube, die Neos sind eigentlich die einzige Partei, die wirklich sagt, es ist vorbei, sind damit auch nicht sonderlich beliebt. Aber irgendwann wird man sich wahrscheinlich überlegen müssen, ob man wirklich noch auf Amerika wartet.
Aber in 90er Jahren bei dem EU-Beitritt hat man auch die Bevölkerung überzeugen können vom EU-Beitritt, von den Großparteien her.
Ja. Zum EU-Beitritt ist ganz klar, nicht zuletzt auch mit ökonomischen Vorteilen für Österreichs Wirtschaft, die in der Tat eingetreten sind. Die Neutralität, die wir jetzt diskutieren, ist ja vor allem gemeint die militärische Neutralität. Ja. Aber wer, wenn nicht Österreich, zahlt selbstverständlich seine UNO-Beiträge und bleibt sie nicht schuldig? Wer, wenn nicht Österreich, steht Soldatenkontingente für UNO-Friedenseinsätze? Wir können nicht militärisch dort mit Truppen, mit Patronen eingreifen. Das ist ganz klar. Aber selbstverständlich, das Peacekeeping, sind wir dabei. Ukraine-Hilfe, karitativ, humanitär, medizinisch, sind wir dabei. Die Auslandshilfegelder, gibt es Katastrophenfonds und Entwicklungszusammenarbeitsfonds, werden natürlich auch stärker dotiert. Also gibt es keine Neutralität, sondern ganz klare Bekenntnisse.
Aber muss man vielleicht nicht bei den Meinungsumfragen die Frage anders stellen? Nicht stellen die Frage, sind Sie für Neutralität, ja oder nein, sondern vielleicht soll man die Frage stellen, soll Österreich militärisch handlungsunfähig bleiben beziehungsweise abhängig sein von anderen europäischen Ländern? Wäre das dann nicht vielleicht eine Frage, die sich anders auswirken würde bei den Meinungsumfragen?
Das ist der Grundkonflikt bei Meinungsumfragen natürlich. Ja. Ich glaube, dem kommt man eher mit Bildung auch zu Rande und dass man irgendwie sagt, okay, wir sehen die Situation, verlassen wir uns darauf noch, es hat sich viel geändert, wo wir noch gedacht haben, das wird auf ewig so bleiben. Wir erinnern uns an unsere Russland-Gas-Deals, auch da haben wir gedacht, das wird uns die Zukunft sichern. Es ist gerade eine wahnsinnig volatile Sicherheitslage in der Welt und ich glaube, irgendwann muss man darauf schon reagieren.
Dann werden wir die nächste Umfrage zur Neutralität dann noch abwarten. Vielen Dank für den Besuch, Klaus Reiter, und vielen Dank, Christina Trapp.
Vielen Dank. Und bei uns geht es jetzt im Anschluss gleich weiter mit unserem Kollegen, mit Werner Secker.
Nämlich bei Wild umstritten, auch eine Kollegin von Ihnen von der Kleinen Zeitung ist dann da. Also, schönen Abend auf Puls 24.